Ich wurde 1937 in Athen, Griechenland, geboren. Meine Familie war wohlhabend. Wir hatten ein Hausmädchen, das auch mein Kindermädchen war. Wenn mein Vater von der Arbeit nach Hause kam, setzte er sich hin, legte die Beine hoch und das Hausmädchen zog ihm die Schuhe aus und die Hausschuhe an. 1941 eroberte Deutschland Griechenland, überließ aber den größten Teil des Landes der italienischen Besatzung. Es herrschte große Armut und Hungersnot. Woran ich mich am meisten erinnere, und das hat sich für immer mein Gedächtnis eingebrannt, sind die Leichen auf den Straßen. Eines Tages ging ich mit meinem Vater spazieren, er hielt meine Hand fest und plötzlich drehte er meinen Kopf zur Seite, damit ich nicht sehen konnte. Aber er war nicht schnell genug. Ich sah sie. Eine Leiche, tot auf der Straße. Vor Hunger. In dieser Zeit herrschte großer Hunger. Wir waren nicht allzu sehr von der Armut betroffen. Wie ich schon sagte, wir waren wohlhabend. Das Leben war nicht mehr so, wie es einmal war. Aber wir mussten nicht hungern. 1943 kapitulierte Italien vor den alliierten Streitkräften und die Deutschen beeilten sich, Griechenland zurückzuerobern. Zu diesem Zeitpunkt war die deutsche Politik gegenüber den Juden bereits bekannt. Als sie sich Athen näherten, begannen die Athener Juden sich zu verstecken. Mein Vater weigerte sich, uns, zwei kleine Kinder, für eine unbestimmte Zeit in einem Keller zu verstecken. Also flohen wir aus der Stadt. Mein Vater mietete einen Wagen und ein Maultier. Wir waren zu siebt. Meine Eltern, mein Bruder und ich, mein Onkel, der hinkte, und meine Großeltern. Ich war damals 6 Jahre alt und kann mich noch genau daran erinnern. Wir saßen in dem Wagen. Wir hatten kaum persönliche Gegenstände dabei. Wir waren auf dem Weg zu einem Dorf, aber es gab keine Straße. Es war völlig isoliert. Man würde nicht glauben, dass so etwas existieren könnte. Ein Dorf, das man kaum erreichen kann. Das Maultier sollte unseren Wagen durch die Berge und über die Felsen ziehen. Bei jedem Felsen, den wir überquerten, hüpfte der Karren. Ein Felsen, dann noch einer und noch einer. Wir begannen unseren Aufstieg am Morgen. Es war Herbst und über uns hingen dunkle, schwarze Wolken, die jeden Moment einen Sturm ankündigten. Wenn es damals angefangen hätte zu regnen, wäre ich jetzt nicht hier. Wir hätten es nie herausgeschafft. Wir waren stundenlang unterwegs. Einmal hielt das Maultier an und weigerte sich, weiterzugehen. Der Karrenfahrer wandte sich an meinen Vater und entschuldigte sich. Und ich erinnere mich, dass mein Vater in seine Tasche griff und dem Mann etwas reichte. Es muss Geld gewesen sein, aber das wusste ich damals nicht. Der Mann drängte das Maultier, weiterzugehen, und wir fuhren weiter. Wir kamen erst mitten in der Nacht an. Meine Mutter sagte, es sei 2 Uhr morgens. Und die Wolken waren dunkel und dicht. Alles war stockdunkel. Wir konnten nichts sehen. Ich weiß nicht, was für ein genialer Navigator dieser Karrenfahrer gewesen sein muss, dass er es geschafft hat, uns ins Dorf zu bringen. Wie konnte er den Weg kennen? Aber er hat es geschafft. Das Dorf war so abgelegen, dass sie keine richtigen Häuser gebaut haben konnten. Das Dorf bestand aus Hütten. Es gab keinen Strom und kein fließendes Wasser. Die Dorfbewohner nutzten die nahegelegene Quelle zum Waschen und um Wasser nach Hause zu bringen. Mitten in der Nacht kamen wir in der äußersten Hütte an. Die Leute waren gut. Sie kannten uns nicht, völlige Fremde, die um 2 Uhr morgens vor ihrer Tür standen. Und doch ließen sie uns in ihr Haus. Sie setzten uns an den Kamin. Ich weiß noch genau, dass ich gefroren habe. Und gaben uns warme Suppe. Und sie blieben bis zum Morgen bei uns. Und am nächsten Tag ging mein Vater zum Dorfvorsteher. Es gab ein einziges aus Stein gebautes Haus im Dorf. Ich hatte keine Ahnung, wie sie es gebaut haben. Und es wurde beschlossen, dass wir dort bleiben würden. Die Familie in dem Haus gab uns ein kleines Zimmer, das sie hatte. Wir waren 7 Personen, die ein ganzes Jahr in einem winzigen Zimmer lebten. Wir kamen vorbereitet in das Dorf. Wir hatten neue christliche Namen, christliche Geburtsurkunden und Ausweise. Ich wurde nicht Rivka genannt. Das ist ein jüdischer Name. Sie nannten mich Kula. Mein Bruder Jehiel nannten sie Taki. Wir erzählten den Dorfbewohnern, dass wir Christen waren und vor den Bombenangriffen in Athen geflohen waren. Am ersten Sonntag nach unserer Ankunft ging mein Vater in die Kirche, um unsere Tarnung aufrechtzuerhalten. Am Ende der Gebete hielt der Priester eine Predigt und bat meinen Vater, die Kirche zu verlassen, bevor er begann. Mein Vater gehorchte, blieb aber stehen und lauschte an der Tür. Was hat der Priester gesagt? Diese Woche ist eine Familie aus Athen in unser Dorf gekommen. Sie behaupten, Christen zu sein und vor den Bombenangriffen der Stadt zu fliehen. aber wir alle wissen, dass sie Juden sind und vor den Deutschen fliehen. Denn die Deutschen sind auf der Suche nach Juden, um sie zu töten und auszurotten. Wenn die Deutschen in unser Dorf kommen, kann jeder von euch auf sie zeigen und ihnen sagen, hier lebt eine jüdische Familie. Und vielleicht wird er belohnt. Aber ich werde sein Haus niederbrennen und ihn und seine Familie aus meinem Dorf verbannen. Denn in meinem Dorf wird es keine Kollaborateure geben. Wir werden diese Familie schützen, so gut wir können. Das ist es, was mein Vater von außerhalb der Kirche gehört hat. Und so war es dann auch. Das ganze Jahr, das wir im Dorf verbrachten, beschützten uns die Dorfbewohner. Wenn die Kirchenglocken geläutet wurden, um vor dem Herannahen der Deutschen zu warnen, flohen die Partisanen aus dem Dorf und sie nahmen uns mit. Sie versteckten uns in einer Höhle, deren Eingang sie mit Ästen und Pflanzen bedeckten. Dann zogen sie weiter in die Berge. Der Versuch, sie zu fangen, wäre wie der Versuch gewesen, den Wind zu fangen. Die Deutschen haben es nicht einmal versucht. Wir blieben tagelang schweigend in der Höhle, bis jemand geschickt wurde, um uns zu sagen, dass es wieder sicher sei, zurückzukehren. Mein Onkel benutzte einen Stock, weil er hinkte. Er konnte nicht mit uns zur Höhle gehen, also versteckte ihn einer Dorfbewohner unter großer Gefahr für sich selbst hinter seinem Haus im Garten. Es waren gute Leute. Jedes Mal, wenn die Deutschen kamen, markierte er eine Kerbe in seinem Stock. Bis zum Kriegsende, 11 Monate nach unserer Ankunft im Dorf, waren die Deutschen 17 Mal gekommen. Einmal hatte ich hohes Fieber. Die Glocken fingen an zu läuten. Alle flohen und meine Mutter sagte, so nehme ich sie nicht mit nach draußen. Es schneite draußen und sie weigerte sich, mit mir wegzugehen. Ich bleibe mit ihr hier. Was passiert, passiert. Und die Partisanen und meine Familie gingen. Und wir blieben zurück. Die Deutschen gehen von Tür zu Tür, um nach Partisanen zu suchen. Ein Deutscher kommt an und öffnet die Tür. Die Frauen im Dorf trugen lange Kleider und bedeckten ihr Haar und ihr Gesicht. Meine Mutter sah nicht so aus wie sie. Und sie sprach Deutsch. Denn das war in ihrer Jugend die Sprache, die man ihnen beibrachte, so wie heute Englisch. Sie stammt aus einer wohlhabenden Familie, hatte also sogar einen Privatlehrer. Und sie sprach Deutsch. Der Soldat fragte sie also, wer sind Sie? Und sie sagte ihm, dass sie die Tochter des Dorfarztes ist und sie mit ihrer Tochter vor den Bombenangriffen in Athen geflohen ist. Er ging auf mich zu und ich erinnere mich, dass er seine Hand auf meine... Sie sagte immer sehr deutlich, dass sie in seinen Augen sehen konnte, dass er ihr nicht glaubte. In diesem Moment, ich erinnere mich, kommt ein anderer Deutscher herein. Der erste Soldat geht sofort zu ihm, dreht ihn an der Schulter um und sagt zu ihm, alles in Ordnung, ich habe ihr schon nachgesehen. Ich habe keinen Zweifel, dass er die Wahrheit kannte, aber er beschloss trotzdem, unser Leben zu retten. Was ich damit sagen will, ein Nazi hat mich gerettet. Warum hat er das getan? Selbst in der Hölle gibt es gute Seelen. Vielleicht hatte er ein kleines Mädchen, das er in Deutschland zurückgelassen hatte, und ich erinnerte ihn an sie. Aber das ist Spekulation. Ich kann nur raten. Er hätte auch seine Waffe ziehen und uns erschießen können, Lügner, und uns auf der Stelle töten. Niemand hätte diese Entscheidung in Frage gestellt. Nach dem Ende des Krieges sind wir gegangen. Wir kehrten mit einem anderen Wagen zurück. Wir kamen bei unserem alten Haus an, aber es war besetzt. Es gab keine Chance, es zurückzubekommen. Da wir niemand hatten, an den wir uns wenden konnten, zogen wir in das Haus meiner Großmutter.